Im früheren Ostgalizien, im heutigen Polen, sehr ferne der einzigen Eisenbahnlinie, die Przemyśl und Brode verbindet, liegt das Dörfchen Lobadene, von dem ich im Folgenden eine merkwürdige Geschichte zu erzählen gedenke. Die Jüngeren unter den Lesern bedürfen vielleicht der Erklärung, dass ein Teil des Gebietes im Osten, das heute zur Polnischen Republik gehört, bis zum Ende des Großen Krieges, den man den Weltkrieg nennt, eines der vielen Kronländer der alten österreichisch-ungarischen Monarchie gewesen ist. In dem Dorfe Lobadene also lebte der Nachkomme eines alten polnischen Geschlechts, der Graf Franz Xaver Morstin, eines Geschlechtes, das nebenbei gesagt aus Italien stammte und im 16. Jahrhundert nach Polen gekommen war. Der Graf Morstin hatte als junger Mann bei den Neuner-Dragonern gedient. Wie so viele seiner Standesgenossen in den früheren Kronländern der österreichisch-ungarischen Monarchie, war er einer der edelsten und reinsten Typen des Österreichers schlechthin, das heißt also ein übernationaler Mensch und also ein Adeliger echter Art. Er sprach fast alle europäischen Sprachen gleich gut. Er war fast in allen europäischen Ländern heimisch. Seine Freunde und Verwandten lebten verstreut in der weiten und bunten Welt. Von Zeit zu Zeit pflegte Franz Xaver, seine Verwandten zu besuchen, häufiger natürlich jene, die innerhalb der Monarchie wohnten. Es waren, wie er zu sagen pflegte, seine privaten Inspektionsreisen. Wenn er so kreuz und quer durch die Mitte seines vielfältigen Vaterlandes fuhr, so behagten ihm vor allem jene ganz spezifischen Kennzeichen, die sich in ihrer ewig gleichen und dennoch bunten Art an allen Stationen, an allen Kiosken, an allen öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kirchen aller Kronländer des Reiches wiederholten. Überall trugen die Gendarmen den gleichen Federhut oder den gleichen lehmfarbenen Helm mit goldenem Knauf und dem blinkenden Doppeladler der Habsburger. Überall gab es die gleichen Kaffeehäuser mit den verrauchten Wölbungen, den dunklen Nischen, in denen Schachspieler wie merkwürdige Vögel hockten, mit den Buffets voll farbiger Flaschen und glitzernder Gläser, die von goldblonden und vollbusigen Kassiererinnen verwaltet wurden. Fast überall, in allen Kaffeehäusern des Reiches, schlich die Knie schon etwas zittrig, auf aufwärts gestreckten Füßen, die Serviette im Arm, der backenbärtige Zahlkellner. Fernes, demütiges Abbild der alten Diener, seiner Majestät des hohen, backenbärtigen Herrn, dem alle Kronländer, all die Gendarmen, all die Finanzer, all die Tabaktrafiken, all die Schlagbäume, all die Eisenbahnen, all die Völker gehörten. Und man sang in jedem Land andere Lieder, und in jedem Land trugen die Bauern eine andere Kleidung, und in jedem Land sprach man eine andere und einige verschiedene Sprachen. Wie jeder Österreicher jener Zeit liebte Morstin das Bleibende im unaufhörlich Wandelbaren, das Gewohnte im Wechsel und das Vertraute inmitten des Ungewohnten. So wurde ihm das Fremde heimisch, ohne seine Farbe zu verlieren, und so hatte die Heimat den ewigen Zauber der Fremde. In seinem Dorf Lobadene war der Graf mehr als jede amtliche Instanz, die die Bauern und die Juden kannten und fürchteten. Es schien den Leuten in Lobadene, dass ein Graf nicht etwa nur ein Adelstitel sei, sondern auch ein ganz hoher Amtstitel. Die Wirklichkeit gab ihnen auch nicht Unrecht. Denn der Graf Morstin konnte, vermöge seines selbstverständlichen Ansehens, Steuern ermäßigen, die kränklichen Söhne mancher Juden vom Militärdienst befreien, Gnadengesuche befördern, unschuldig oder zu hart Verurteilten die Strafe erleichtern, Fahrpreisermäßigungen für Arme auf der Eisenbahn durchsetzen, Gendarmen, Polizisten und Beamte, die ihre Befugnisse überschritten, einer gerechten Strafe zuführen. Lehramtskandidaten, die auf eine Stellung warteten, zu Gymnasialsublenten machen, ausgediente Unteroffiziere zu Trafikanten, Geldbriefträgern und Telegraphisten, studierende Söhne armer Bauern und Juden zu Stipendiaten. Wie gerne erledigte er dies alles. Um seinen Pflichten zu genügen, beschäftigte er 2 Sekretäre und 3 Schreiber. Außerdem, der Tradition seines Hauses getreu, übte er herrschaftliche Wohltätigkeit, wie man im Dorfe sagte. Seit mehr als 100 Jahren versammelten sich jeden Freitag vor dem Balkon des Hauses Morstin Landstreicher und Bettler aus der Gegend, um von den Lakaien in Papier gewickelte Kupfermünzen entgegenzunehmen. Gewöhnlich erschien der Graf auf dem Balkon und begrüßte die Armen, und es war, als dankte er den Bettlern, die ihm dankten, als tauschten Geber und Nehmer Dankbarkeit aus. Im Übrigen war die heftige Hilfsbereitschaft des Grafen Morstin seine einzige Tätigkeit und seine Zerstreuung. Sie gab seinem ziemlich müßigen Leben eines Grand Seigneurs, den, zum Unterschied von seinen Nachbarn und Standesgenossen, nicht einmal die Jagd interessierte, ein Ziel und einen Inhalt und eine ständig wohltuende Bestätigung seiner Macht. Deswegen liebte und verehrte ihn die Bevölkerung, denn es ist der tiefste und edelste Wunsch des Volkes, den Mächtigen gerecht und adelig zu wissen. Darum rächt es sich so grausam. Der ihm unbekannte Zorn, der jetzt in ihm aufstieg und wuchs und über die Grenzen seiner Persönlichkeit schäumte, musste die Gemeinheit gewachsen sein. Die Gemeinheit dieser Welt, die Niedertracht, die sich so lange geduckt hatte und verborgen unter dem Kleide der schmeichelnden Loyalität und der sklavischen Untertänigkeit. Es war, als erführe er, der allen Menschen, ohne sie zu prüfen, von vornherein die selbstverständliche Eigenschaft, Anstand zu besitzen, zugetraut hatte, in dieser Sekunde erst den Irrtum seines Lebens, den Irrtum jedes noblen Herzens, nämlich den, Kredit zu gewähren, schrankenlosen Kredit. Und seine plötzliche Erkenntnis erfüllte ihn mit jener vornehmen Scham, die eine treue Schwester des vornehmen Zornes ist. Er kommt sich betrogen vor, und sein Stolz rebelliert dagegen, dass man sein Herz hatte betrügen können. Er war nicht mehr imstande, zu messen, zu wägen und zu überlegen. Es schien ihm, dass kaum irgendeine Art der Gewalttätigkeit bestialisch genug sein könnte, die Niedrigkeit jenes Mannes, der mit den Kronen auf dem kahlen Schädel eines Maklers tanzte, jeden Abend mit einer anderen zu strafen und zu rächen. Ein Grammophon gröhlte das Lied vom Hans, der was mit dem Knie macht. Die Barmädchen kreischten, die jungen Männer klatschten in die Hände, der Barmann, ganz im chirurgischen Weiß, klirrte mit Gläsern, Löffeln, Flaschen, schüttete und mixte, braute und zauberte aus metallenen Gefäßen die geheimnisvollen Zaubertränke der neuen Zeit, schepperte, rasselte und blickte von Zeit zu Zeit mit einem wohlwollenden Aug, das zugleich schon den Konsum kalkulierte, auf das Schauspiel des Bankiers. Die rötlichen Lämpchen zitterten bei jedem stampfenden Schritt des Glatzköpfigen. Das Licht, das Grammophon, die Geräusche, die der Mixer verursachte, das Gurren und Kreischen der Frauen, versetzten den Grafen Morstin in eine verwunderliche Raserei. Es geschah das Unglaubliche. Er wurde zum ersten Mal in seinem Leben lächerlich und kindisch. Er bewaffnete sich mit der halb geleerten Sektflasche und mit einem blauen Siphon, trat nahe an die Fremden heran, während er mit der linken das Sodawasser gegen die Tischgesellschaft verspritzte, als gelte es einen hässlichen Brand zu löschen, hieb er mit der rechten die Flasche gegen den Kopf des Tänzers. Der Bankier fiel zu Boden. Die Krone fiel ihm vom Kopf. Und während sich der Graf bückte, um sie aufzuheben, als gelte es eine wirkliche Krone und alles, was sie darstellte, zu retten, stürzten sich über ihn Kellner, Mädchen und Stutzer. Betäubt von dem starken Parfum der Mädchen, den Schlägen der jungen Männer, wurde der Graf Morstin schließlich auf die Straße gebracht. Dort, vor der Tür der American Bar, präsentierte ihm der beflissene Kellner die Rechnung auf silbernem Tablett unter freiem Himmel, sozusagen in Anwesenheit aller gleichgültigen fernen Sterne. Denn es war eine heitere Winternacht. Am nächsten Tag kehrte der Graf nach Lobardene zurück. Warum, sagte er sich unterwegs, nicht nach Lobardene zurückkehren? Da meine Welt endgültig besiegt zu sein scheint, habe ich keine ganze Heimat mehr. Und es ist besser, ich suche noch die Trümmer meiner alten Heimat auf. Er dachte an die Büste des Kaisers Franz Josef, die in seinem Keller ruhte, und an den Leichnam dieses seines Kaisers, der längst in der Kapuzinergruft lag. »Ich war immer ein Sonderling«, so dachte er weiter, »in meinem Dorfe und in der Umgebung. Ich werde ein Sonderling bleiben.« Er telegrafierte an seinen Hausverwalter den Tag seiner Ankunft. Und als er ankam, erwartete man ihn wie immer, wie in früheren Zeiten, als hätte es keinen Krieg gegeben, keine Auflösung der Monarchie, keine neue polnische Republik. Denn es ist einer der größten Irrtümer der neuen oder wie sie sich gerne nennen, modernen Staatsmänner, dass das Volk, die Nation, sich ebenso leidenschaftlich für die Weltpolitik interessiert wie sie selber. Das Volk lebt keineswegs von der Weltpolitik und unterscheidet sich dadurch angenehm von den Politikern. Das Volk lebt von der Erde, die es bebaut, vom Handel, den es treibt, vom Handwerk, das es versteht. Es wählt trotzdem bei den öffentlichen Wahlen, es stirbt in den Kriegen, es zahlt Steuern den Finanzämtern. Jedenfalls war es so in dem Dorfe des Grafen Morstin, in dem Dorf Lobardene. Und der ganze Weltkrieg und die ganze Veränderung der europäischen Landkarte hatten die Gesinnung des Volkes von Lobardene nicht verändert. Wie? Warum? Der gesunde Menschenverstand der jüdischen Schankwirte, der ruthenischen und der polnischen Bauern wehrte sich gegen die unbegreiflichen Launen der Weltgeschichte. Ihre Launen sind abstrakt. Die Neigungen und Abneigungen des Volkes aber sind konkret. Das Volk von Lobardene zum Beispiel kannte seit Jahren die Grafen Morstin, die Vertreter des Kaisers und des Hauses Habsburg. Es kamen neue Gendarmen, und ein Steuersequester ist ein Steuersequester, und der Graf Morstin ist der Graf Morstin. Unter der Herrschaft der Habsburger waren die Menschen von Lobardene glücklich und unglücklich gewesen, je nach dem Willen Gottes. Und was unsere besondere Meinung betrifft, so geht sie dahin, dass sich die ganze große Welt gar nicht so sehr von dem kleinen Dörfchen Lobardene unterscheidet, wie es die Volksführer und Politiker wissen wollen. Nachdem sie Zeitungen gelesen, Reden gehört, Abgeordnete gewählt, selber mit Freunden die Vorgänge in der Welt besprochen haben, kehren die braven Bauern, Handwerker und Kaufleute und in den großen Städten auch die Arbeiter in ihre Häuser und Werkstätten zurück, wenn die Herren es enttäuschen. Einem Kinde gleich, das zum Beispiel seine Spielzeuglokomotive vollends zerbricht, wenn sie einmal versagt hat. Deshalb gebe man dem Volk stabile Spielzeuge wie den Kindern und gerechte Mächtige. Derlei Erwägungen hatte der Graf Morstin gewiss nicht, wenn er Protektion, Güte und Gerechtigkeit übte. Ebenso wie er den Schwächeren zu helfen sich verpflichtet fühlte, ebenso empfand er Hochachtung, Respekt und Gehorsam gegenüber denjenigen, die höher gestellt waren als er. Die Person seiner Kaiser und königlichen Majestät, der er gedient hatte, war für ihn immer eine außerhalb alles Gewöhnlichen bleibende Erscheinung. Es wäre dem Grafen zum Beispiel unmöglich gewesen, den Kaiser als einen Menschen schlechthin zu sehen. Der Glaube an die überlieferte Hierarchie war so sesshaft und stark in der Seele Franz Xavers, dass er den Kaiser nicht etwa wegen seiner menschlichen, sondern wegen seiner kaiserlichen Eigenschaften liebte. Er gab jeden Verkehr mit Freunden, Bekannten und Verwandten auf, wenn sie in seiner Anwesenheit ein seiner Ansicht nach respektloses Wort über den Kaiser fallen ließen. Vielleicht ahnte er damals schon, lange vor dem Untergang der Monarchie, dass leichtfertige Witze tödlicher sein können als die Attentate der Verbrecher und die feierlichen Reden ehrgeiziger und rebellischer Weltverbesserer. Dann hätte allerdings die Weltgeschichte den Ahnungen des Grafen Morstin recht gegeben. Denn die alte österreichisch-ungarische Monarchie starb keineswegs an dem hohlen Pathos der Revolutionäre, sondern an der ironischen Ungläubigkeit derer, die ihre gläubigen Stützen hätten sein sollen. Eines Tages, es war ein paar Jahre vor dem Großen Krieg, den man den Weltkrieg nennt, wurde dem Grafen Morstin vertraulich mitgeteilt, dass die nächsten Kaisermanöver in Lobardene und Umgebung stattfinden würden. Ein paar Tage, eine Woche oder länger, sollte der Kaiser in seinem Hause wohnen. Und Morstin geriet in eine wahre Aufregung, fuhr zum Bezirkshauptmann, verhandelte mit den zivilen politischen Behörden und den Gemeindebehörden des nächsten Städtchens, ließ den Polizisten und Nachtwächtern der ganzen Umgebung neue Uniformen und Säbel anschaffen, unterhielt sich mit den Geistlichen aller drei Konfessionen, dem griechisch-katholischen und dem römisch-katholischen Pfarrer und dem Rabbiner der Juden, schrieb dem ruthenischen Bürgermeister des Städtchens eine Rede auf, die dieser nicht lesen konnte, aber mit Hilfe des Lehrers auswendig lernen musste, kaufte weiße Kleidchen für die kleinen Mädchen des Dorfes, alarmierte die Kommandanten der umliegenden Regimenter und all das im Vertrauen. Dermaßen, dass man im Vorfrühling schon lange noch vor den Manövern weit und breit in der Gegend wusste, dass der Kaiser selbst zu den Manövern kommen würde. Um jene Zeit war der Graf Morstin nicht mehr jung, früh ergraut und hager, Junggeselle, ein Hagestolz, etwas seltsam in den Augen seiner robusteren Standesgenossen, ein wenig komisch und wie aus einer anderen Welt. Niemals hatte man in der Gegend eine Frau in seiner Nähe gesehen. Niemals auch hatte er den Versuch gemacht, sich zu verheiraten. Niemals hatte man ihn trinken gesehen, niemals spielen, niemals lieben. Er hatte keine andere sichtbare Leidenschaft als die, die Nationalitätenfrage zu bekämpfen. Um jene Zeit begann nämlich in der Monarchie diese sogenannte Nationalitätenfrage heftig zu werden. Alle Leute bekannten sich, ob sie wollten oder so tun mussten, als wollten sie, zu irgendeiner der vielen Nationen, die es auf dem Gebiete der alten Monarchie gab. Man hatte im 19. Jahrhundert bekanntlich entdeckt, dass jedes Individuum einer bestimmten Nation oder Rasse angehören müsse, wollte es wirklich als bürgerliches Individuum anerkannt werden. Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität, hatte der österreichische Dichter Grillparzer gesagt. Man begann just damals mit der Nationalität, der Vorstufe zu jener Bestialität, die wir heute erleben. Nationale Gesinnung. Man sah um jene Zeit deutlich, dass sie der vulgären Gemütsart all jener entsprang und entsprach, die den vulgärsten Stand einer neuzeitlichen Nation ausmachen. Es waren Fotografen gewöhnlich, im Nebenberuf bei der Freiwilligen Feuerwehr, sogenannte Kunstmaler, die aus Mangel an Talent in der Akademie der bildenden Künste keine Heimat gefunden hatten und infolgedessen Schildermaler oder Tapezierer geworden waren, unzufriedene Volksschullehrer, die gerne Mittelschullehrer, Apothekergehilfen, die gerne Doktoren geworden wären, Dentisten, die nicht Zahnärzte werden konnten, niedere Post- und Eisenbahnbeamte, Bankdiener, Förster und überhaupt innerhalb jeder der österreichischen Nationen all jene, die einen vergeblichen Anspruch auf ein unbeschränktes Ansehen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft erhoben. Allmählich gaben auch die sogenannten höheren Stände nach. Und all die Menschen, die niemals etwas anderes gewesen waren als Österreicher, in Tarnopol, in Sarajevo, in Wien, in Brunn, in Prag, in Czernowitz, in Oderburg, in Troppau, niemals etwas anderes als Österreicher. Sie begannen nun der Forderung der Zeit gehorchend, sich zur polnischen, tschechischen, ukrainischen, deutschen, rumänischen, slowenischen, kroatischen Nation zu bekennen und so weiter. Um diese Zeit ungefähr wurde auch das allgemeine geheime und direkte Wahlrecht in der Monarchie eingeführt. Graf Morstin hasste es, ebenso wie die moderne Auffassung von der Nation. Dem jüdischen Schankwirt Salomon Piniowski, dem einzigen Menschen weit und breit, dem er einigermaßen Vernunft zutraute, und Kummer oder Glück erwarten sie zu Hause. Kranke oder gesunde Kinder, zänkische oder friedliche Weiber, zahlende oder säumige Kunden, zudringliche oder geduldige Gläubiger, ein gutes oder ein schlechtes Essen, ein sauberes oder ein schmutziges Bett. Ja, es ist unsere Überzeugung, dass sich die einfachen Menschen gar nicht um die Weltgeschichte kümmern, mögen sie auch an Sonntagen ein langes und breites von ihr reden. Aber dies mag, wie gesagt, unsere private Anschauung sein. Wir haben hier lediglich vom Dorfe Lobadene zu berichten, und dort war es so, wie wir es eben beschrieben haben. Als der Graf Morstin heimgekehrt war, begab er sich sofort zu Salomon Piniowski, dem klugen Juden, bei dem, wie bei keinem zweiten Menschen in Lobadene, die Einfalt und die Klugheit einträchtig nebeneinander lebten, als wären sie Schwestern. Und der Graf fragte den Juden: »Salomon, was hältst du von dieser Erde?« »Herr Graf«, sagte Piniowski, »nicht das Geringste mehr. Die Welt ist zugrunde gegangen. Es gibt keinen Kaiser mehr. Man wählt Präsidenten. Und das ist so, wie wenn ich mir einen tüchtigen Advokaten suche, wenn ich einen Prozess habe. Das ganze Volk wählt sich also einen Advokaten, der es verteidigt. Aber, frage ich, Herr Graf, vor welchem Gericht? Vor dem Gericht anderer Advokaten wiederum. Und hat das Volk selbst keinen Prozess und hat es auch nicht nötig, sich zu verteidigen, so wissen wir doch alle, dass die Existenz des Advokaten allein uns schon Prozesse an den Hals schafft. Und so wird es jetzt fortwährend Prozesse geben. Ich habe noch die schwarz-gelbe Fahne, Herr Graf, die Sie mir geschenkt haben. Was soll ich mit ihr? Sie liegt auf dem Dachboden. Ich habe noch das Bild des alten Kaisers. Was soll ich nun? Ich lese Zeitungen. Ich kümmere mich ein bisschen ums Geschäft, ein bisschen um die Welt, Herr Graf. Ich weiß, was Sie für Dummheiten machen. Aber unsere Bauern haben keine Ahnung. Sie glauben einfach, der alte Kaiser hätte neue Uniformen eingeführt und Polen befreit. Er residiert nicht mehr in Wien, sondern in Warschau. »Lass sie nur«, sagte der Graf Morstin. Und er ging nach Hause und ließ die Büste des Kaisers Franz Josef aus dem Keller holen, und er stellte sie auf, vor dem Eingang zu seinem Haus. Und vom nächsten Tage an, als hätte es keinen Krieg gegeben, als gäbe es keine neue polnische Republik, als ruhte der alte Kaiser nicht längst schon in der Kapuzinergruft, als gehörte dieses Dorf Lobadene noch zu dem Gebiet der alten Monarchie, zog jeder Bauer, der des Weges vorbeizog, den Hut vor der sandsteinernen Büste des alten Kaisers, und jeder Jude, der mit seinem Päckchen vorbeizog, murmelte das Gebet, das der fromme Jude zu sagen hat beim Anblick eines Kaisers. Und die unscheinbare Büste, hergestellt in billigem Sandstein von der unbeholfenen Hand eines Bauernjungen, die Büste im alten Waffenrock des toten Kaisers mit Sternen, Abzeichen, goldenem Vlies, festgehalten im Stein, so wie das kindliche Auge des Burschen den Kaiser gesehen und geliebt hatte, gewann mit der Zeit auch einen besonderen, einen ganz eigenen künstlerischen Wert, selbst in den Augen des Grafen Morstin. Es war, als wollte der erhabene Gegenstand, je mehr Zeit verging, das Werk, das ihn darstellte, verbessern und veredeln. Wind und Wetter arbeiteten wie mit künstlerischem Bewusstsein an dem naiven Stein. Es war, als arbeiteten auch Verehrung und Erinnerung an diesem Standbild und als veredelte jeder Gruß der Bauern, jedes Gebet eines gläubigen Juden bis zu künstlerischer Vollkommenheit das hilflose Werk der jungen Bauernhand. So stand das Bild jahrelang vor dem Hause des Grafen Morstin, das einzige Denkmal, das es im Dorf Lobadene jemals gegeben hatte und auf das alle Einwohner des Dorfes mit Recht stolz waren. Dem Grafen selbst aber, der das Dorf niemals mehr verließ, bedeutete dieses Denkmal mehr. Es gab ihm, verließ er das Haus, die Vorstellung, dass sich nichts geändert hatte. Allmählich, er wurde früh alt, ertappte er sich von Zeit zu Zeit auf ganz törichten Gedanken. Stundenlang verharrte er, obwohl er ja den gewaltigsten aller Kriege mitgemacht hatte, in der Vorstellung, dieser sei nur ein wüster Traum gewesen und alle Veränderungen, die ihm gefolgt waren, seien noch wüstere Träume. Zwar sah er, jede Woche fast, dass seine Fürsprache bei Ämtern und Gerichten für seine Schutzbefohlenen nichts mehr nutzte, ja, dass sich neue Beamte über ihn lustig machten. Er war eher entsetzt als beleidigt. Schon war es allgemein bekannt, in dem nächsten Städtchen wie in der Umgebung und auf den Gütern der Nachbarn, dass der alte Morstin halb verrückt sei. Man erzählte sich, dass er zu Hause die alte Uniform eines Rittmeisters der Dragoner trage, mit allen alten Orden und Auszeichnungen. Eines Tages fragte ihn ein Gutsbesitzer der Umgebung, ein gewisser Graf Walewski, gerade heraus, ob es wahr sei. »Bis jetzt noch nicht«, erwiderte Morstin. »Aber Sie bringen mich auf eine gute Idee. Ich werde meine Uniform anziehen, und zwar nicht zu Hause. Ich werde sie auch draußen tragen.« Und also geschah es auch. Von nun an sah man den Grafen Morstin in der Uniform eines österreichischen Rittmeisters der Dragoner, und die Einwohner verwunderten sich durchaus nicht darüber. Trat der Rittmeister aus dem Hause, so salutierte er vor sein, pflegte er zu sagen, »Hör mich an, Salomon. Dieser ekelhafte Darwin, der da sagt, die Menschen stammten von den Affen ab, scheint doch recht zu haben. Es genügt den Menschen nicht mehr, in Völker geteilt zu sein, nein. Sie wollen bestimmten Nationen angehören. National. Hörst du, Salomon? Auf solch eine Idee kommen selbst die Affen nicht. Die Theorie von Darwin scheint mir noch unvollständig. Vielleicht stammen aber die Affen von den Nationalisten ab, denn die Affen bedeuten einen Fortschritt. Du kennst die Bibel, Salomon. Du weißt, dass da geschrieben steht, dass Gott am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat, nicht den nationalen Menschen. Nicht wahr, Salomon?
Ganz recht, Herr Graf, sagte der Jude Salomon.
Aber, fuhr der Graf fort, etwas anderes. Wir haben diesen Sommer den Kaiser zu erwarten. Ich werde dir Geld geben. Du wirst deinen Laden ausschmücken und das Fenster illuminieren. Du wirst das Kaiserbild säubern und es ins Fenster stellen. Ich werde dir eine schwarz-gelbe Fahne mit Doppeladler schenken, die wirst du vom Dach flattern lassen. Verstanden?
Ja.
Der Jude Salomon Piniowski verstand, wie übrigens alle, mit denen der Graf von der Ankunft des Kaisers gesprochen hatte. Im Sommer fanden die Kaisermanöver statt. Und seine Kaiser und königliche apostolische Majestät nahm Aufenthalt im Schloss des Grafen Morstin. Man sah den Kaiser jeden Morgen, wenn er ausritt, die Übungen zu besichtigen, und die Bauern und die jüdischen Händler aus der Umgebung versammelten sich, um ihn zu sehen, den Alten, der sie regierte. Und sobald er mit seiner Suite erschien, riefen sie hoch und Hurra, Nechschie! Jeder in seiner Sprache.
Einige Tage nach der Abreise des Kaisers meldete sich beim Grafen Morstin der Sohn eines Bauern aus der Umgebung. Dieser junge Mensch, der den Ehrgeiz besaß, ein Bildhauer zu werden, hatte eine Büste des Kaisers aus Sandstein verfertigt. Der Graf Morstin war begeistert. Er versprach dem jungen Bildhauer, eine freie Stelle an der Akademie der Künste in Wien zu verschaffen. Die Büste des Kaisers ließ er vor dem Eingang zu seinem Schlösschen aufstellen. Hier blieb sie jahrelang, bis zum Ausbruch des großen Krieges, den man den Weltkrieg nennt. Bevor er freiwillig einrückte, alt, hager, kahlköpfig und hohläugig, wie er im Laufe der Jahre geworden war, ließ der Graf Morstin die Kaiserbüste abnehmen, in Stroh verpacken und im Keller verbergen. Dort ruhte sie nun, bis zum Ende des Krieges und der Monarchie, der Heimkehr des Grafen Morstin und der Errichtung der neuen polnischen Republik. Es war Winter. Man fühlte schon die nahenden Weihnachten. Wie immer um diese Zeit, wie einst lange noch vor dem Krieg, war die Lopatinka gefroren. Auf den nackten Kastanien hockten reglos die Krähen und über die Felder, auf die die westlichen Fenster des Hauses gingen, wehte der ewige, sachte Wind des östlichen Winters. Es gab infolge des Krieges Witwen und Waisen im Dorf, genug Material für die Wohltätigkeit des heimgekehrten Herrn. Aber statt die Heimat Lobadene als wiedergefundene Heimat zu begrüßen, begann der Graf Morstin sich rätselhaften und ungewohnten Überlegungen über das Problem der Heimat überhaupt hinzugeben. Nunmehr, dachte er sich, da dieses Dorf Polen gehört und nicht Österreich, ist es noch meine Heimat? Was ist überhaupt Heimat? Ist die bestimmte Uniform des Gendarmen und des Zollwächters, der uns in unserer Kindheit begegnet ist, nicht ebenso Heimat wie die Fichte und die Tanne, der Sumpf und die Wiese, die Wolke und der Bach? Verändern sich aber Gendarmen und Finanzwächter und bleiben auch Fichte und Tanne und Bach und Sumpf das Gleiche, ist das noch Heimat? War ich nicht, fragte sich der Graf weiter, nur deshalb heimisch in diesem Ort, weil er einem Herrn gehörte, dem ebenso viele unzählige, andersartige Örter gehörten, die ich liebte? Ach, es gab einmal ein Vaterland, ein echtes, nämlich eines für die Vaterlandslosen, das einzig mögliche Vaterland. Das war die alte Monarchie. Nun bin ich ein Heimatloser, der die wahre Heimat der ewigen Wanderer verloren hat. In der trügerischen Hoffnung, außerhalb des Landes diesen Zustand vergessen zu können, beschloss der Graf ehestens zu verreisen. Doch erfuhr er zu seinem Erstaunen, dass man eines Passes und einiger sogenannter Wiesen bedurfte, um in die Länder zu gelangen, die er zu seinen Reisezielen erwählt hatte. Schon war er alt genug, um Pass und Wiesen und all die Formalitäten, welche die ehernen Gesetze des Verkehrs zwischen Mensch und Mensch nach dem Kriege geworden waren, für fantastische und kindliche Träume zu halten. Aber ergeben ihn das Schicksal, den Rest seines Lebens in einem wüsten Traum zu verbringen und dennoch in der Hoffnung, draußen in anderen Ländern einen Teil jener alten Wirklichkeit zu finden, in der er vor dem Krieg gelebt hatte, fügte er sich den Anforderungen der gespenstischen Welt, nahm einen Pass, besorgte sich Wiesen und fuhr zuerst in die Schweiz, in das Land, von dem er glaubte, dass in ihm allein noch der alte Friede zu finden wäre, einfach weil es nicht den Krieg mitgemacht hatte. Franz Xaver Morstin ergab sich in diesen Tagen der lang entbehrten Friedlichkeit. Er aß, trank und schlief. Eines Tages aber ereignete sich jener hässliche Vorfall in einer nächtlichen Bar in Zürich, der den Grafen Morstin in der Folge zwang, sofort das Land zu verlassen. In jener Zeit, dem allerhöchsten Kriegsherrn, vor der Büste des toten Kaisers Franz Josef. Dann ging er den gewohnten Weg zwischen den zwei Tannenwäldchen die sandige Straße entlang, die zum nächsten Städtchen führte. Die Bauern, die ihm begegneten, zogen die Hüte und sagten: »Gelobt sei Jesus Christus!« Und sie fügten noch die Anrede »Herr Graf« dazu, als glaubten sie, der Herr Graf sei eine Art näherer Verwandter des Erlösers und zwei Titel wären besser. Ach, seit langem nicht mehr konnte er ihnen helfen, wie er ihnen früher geholfen hatte. Zwar waren die kleinen Bauern immer noch ohnmächtig, er aber, der Herr Graf, war kein Mächtiger mehr. Und wie alle, die einst mächtig gewesen waren, galt er nunmehr noch weniger als die Ohnmächtigen. Fast gehörte er schon zu der Kaste der Lächerlichen in den Augen der Beamten. Aber das Volk von Lobardene und Umgebung glaubte an ihn, immer noch, wie es an den Kaiser Franz Josef glaubte, dessen Büste es zu grüßen pflegte. Den Bauern und den Juden von Lobardene und Umgebung erschien der Graf Morstin keineswegs lächerlich, sondern ehrfurchtsvoll. Man verehrte seine hagere, dürre Gestalt, sein graues Haar, sein aschfarbenes, verfallenes Gesicht, seine Augen, die in eine Weite ohne Grenze zu blicken schienen. Kein Wunder. Sie blickten nämlich in die verlorene Vergangenheit. Da ereignete es sich eines Tages, dass der Woiwode von Lwów, das früher Lemberg hieß, eine Inspektionsreise unternahm und sich aus irgendeinem Grunde in Lobardene aufhalten musste. Man bezeichnete ihm das Haus des Grafen Morstin, zu dem er sich auch sofort aufmachte. Zu seinem Erstaunen erblickte er vor dem Hause des Grafen mitten in einem Boskett die Büste des Kaisers Franz Josef. Er betrachtete sie lange, beschloss endlich, das Haus zu betreten und den Grafen selbst nach dem Sinn dieses Denkmals zu fragen. Aber er erstaunte noch mehr. Ja, er erschrak beim Anblick des Grafen Morstin, der dem Woiwoden in der Uniform eines österreichischen Rittmeisters der Dragoner entgegenkam. Der Woiwode war selbst ein Kleinpole, das heißt, er stammte aus dem früheren Galizien. Er selbst hatte in der österreichischen Armee gedient. Der Graf Morstin erschien ihm wie ein Gespenst aus einem für ihn, den Woiwoden, längst abgelaufenen Kapitel der Geschichte. Er bezwang sich und fragte vorerst gar nicht. Dann aber, als sie bei Tisch saßen, begann er, sich vorsichtig nach dem Denkmal des Kaisers zu erkundigen. »Ja«, sagte der Graf, »als ob es gar keine neue Welt gäbe. Seine hochselige Majestät war 8 Tage hier. Ein sehr begabter Bauernjunge hat die Büste gemacht. Sie hat immer hier gestanden. Solange ich lebe, wird sie hier stehen.« Der Woiwode verschwieg den Entschluss, den er eben gefasst hatte, und sagte lächelnd und wie nebenbei: »Sie tragen immer noch die alte Uniform?« »Ja«, erwiderte Morstin. »Ich bin zu alt, um eine neue anzulegen. Im Zivil, wissen Sie, fühle ich mich seit dieser Veränderung der Verhältnisse nicht ganz wohl. Ich fürchte, man könnte mich dann mit manchen anderen verwechseln.« »Auf Ihr Wohl«, fuhr der Graf fort, hob das Glas und trank seinem Gast zu. Der Woiwode saß noch eine Weile, verließ dann den Grafen und das Dorf Lobardene, setzte seine Inspektionsreise fort, kam in seine Residenz zurück und gab Auftrag, die Kaiserbüste vor dem Hause des Grafen Morstin zu entfernen. Dieser Auftrag gelangte schließlich an den Bürgermeister, Voigt genannt, des Dörfchens Lobardene und also unmittelbar hierauf zur Kenntnis des Grafen Morstin. Zum ersten Mal befand sich also der Graf im offenen Konflikt mit der neuen Macht, deren Dasein er bis jetzt kaum zur Kenntnis genommen hatte. Er sah ein, dass er zu schwach war, sich gegen sie aufzulehnen. Er erinnerte sich an die nächtliche Szene in der Züricher American Bar. Ach, es hatte keinen Sinn mehr, die Augen vor der neuen Welt, der neuen Republiken, der neuen Bankiers und Kronenträger, der neuen Damen und Herren, der neuen Herrscher der Welt zu schließen. Man musste die alte Welt begraben, aber man musste sie würdig begraben. Und der Graf Franz Xaver Morstin berief 10 der ältesten Einwohner des Dorfes Lobadene in sein Haus. Und darunter befand sich der kluge und zugleich einfältige Jude Salomon Piniowski. Es kamen ferner der griechisch-katholische Pfarrer, der römisch-katholische und der Rabbiner. Und als sie alle versammelt waren, begann der Graf Morstin folgende Rede. Meine lieben Mitbürger, ihr alle habt noch die alte Monarchie gekannt, euer altes Vaterland. Seit Jahren ist es tot. Und ich habe eingesehen, es hat keinen Sinn, nicht einzusehen, dass es tot sei. Vielleicht wird es einmal auferstehen, wir Alten werden es kaum noch erleben. Man hat uns aufgetragen, die Büste seiner hochseligen Majestät, des Kaisers Franz Josef I., ehestens wegzuschaffen. Wir wollen sie nicht wegschaffen, meine Freunde. Wenn die alte Zeit tot sein soll, so wollen wir mit ihr verfahren, wie man eben mit Toten verfährt. Wir wollen sie begraben. Infolgedessen bitte ich euch, meine Lieben, mir zu helfen, dass wir den toten Kaiser, das heißt seine Büste, mit aller Feierlichkeit und Ehrfurcht, die einem toten Kaiser gebühren, von heute in 3 Tagen auf dem Friedhof bestatten. Der ukrainische Schreiner war in den Zeitungen aller Länder oftmals die Rede von einem reichen Bankier gewesen, der nicht nur den größten Teil der habsburgischen Kronjuwelen als Pfänder gegen ein Darlehen an die kaiserliche Familie Österreichs genommen haben sollte, sondern auch die alte Krone der Habsburger. Kein Zweifel, dass diese Nachrichten den Mündern und Federn der leichtfertigen Kundschafter entstammten, die man Journalisten nennt. Und mochte vielleicht auch die Nachricht, dass ein bestimmter Teil des Vermögens der kaiserlichen Familie in die Hände eines gewissenlosen Bankiers geraten sei, wahr sein, so gewiss doch nicht die alte Krone der Habsburger, wie Franz Xaver Morstin zu wissen glaubte. Nun gelangte er eines Nachts in eine der wenigen und nur Kennern zugänglichen nächtlichen Bars der sittsamen Stadt Zürich, in der, wie man weiß, die Prostitution verboten ist, die Sittenlosigkeit verpönt und die Sünde ebenso langweilig wie kostspielig. Nicht etwa, dass der Graf nach ihr gesucht hätte, nein, die pure Friedlichkeit hatte begonnen, ihn zu langweilen und ihm schlaflose Nächte zu bereiten, und er hatte beschlossen, die Nächte, sei es wo immer, zu verbringen. Er begann zu trinken. Er saß in einem der wenigen friedlichen Winkel, die es in diesem Lokal gab. Zwar störten ihn die amerikanischen neumodischen rötlichen Lämpchen, das hygienische Weiß des Barmixers, der an einen Operateur erinnerte, das künstliche Blondhaar der Mädchen, das die Assoziation an Apotheken unmittelbar wachrief, aber woran war er nicht schon alles gewöhnt? Der arme, alte Österreicher. Immerhin schrak er aus der Ruhe auf, die er sich selbst mühsam in dieser Umgebung abgerungen hatte, als er eine knarrende Stimme rufen hörte. »Und hier, meine Damen und Herren, ist die Krone der Habsburger!« Franz Xaver erhob sich. Er sah in der Mitte der länglichen Bar eine größere, heitere Gesellschaft. Sein erster Blick verriet ihm, dass alle Typen, die er hasste, obwohl er bis jetzt keinem einzigen ihrer Vertreter näher begegnet war, an jenem Tisch vertreten waren. Blond gefärbte Frauen in kurzen Röcken und mit schamlosen, übrigens hässlichen Knien, schlanke und biegsame Jünglinge von olivfarbenen Teint, lächelnd mit tadellosen Zähnen, wie die Propagandabüsten mancher Dentisten, gefügig, tänzerisch, feige, elegant und lauernd, eine Art tückischer Barbiere. Ältere Herren mit sorgfältig, aber vergeblich verheimlichten Bäuchen und Glatzen, gutmütig, geil, jovial und krummbeinig, kurz und gut eine Auslese jener Art von Menschen, die das Erbe der untergegangenen Welt vorläufig verwalteten, um es ein paar Jahre später an die noch moderneren und mörderischen Erben mit Gewinn abzugeben. An jenem Tisch erhob sich nun einer der ältlichen Herren, schwenkte zuerst eine Krone in der Hand, setzte sie sich dann auf den kahlen Kopf, ging um den Tisch, trat in die Mitte der Bar, tänzelte, wackelte mit dem Kopf und mit der auf ihm sitzenden Krone und sang dabei nach der Melodie eines um jene Zeit populären Schlagers: »Die heilige Krone trägt man so.« Franz Xaver verstand zuerst keineswegs den Sinn dieses widerlichen Spektakels. Er empfand nur, dass die Gesellschaft aus würdelosen Greisen, betört von kurzgeschürzten Mannequins, bestand aus Stubenmädchen, die ihren freien Tag feierten, aus Bardamen, die den Erlös für den Champagner und den eigenen Körper mit den Kellnern teilten, aus nichtsnutzigen Stutzern, die mit Frauen und Devisen handelten, breit wattierte Schultern trugen und flatternde Hosen, die wie Weiberröcke aussahen, ekelhaften Maklern, die Häuser, Läden, Staatsbürgerschaften, Reisepässe, Konzessionen, gute Ehepartien, Taufscheine, Glaubensbekenntnisse, Adelstitel, Adoptionen, Bordelle und geschmuggelte Zigaretten vermittelten. Es war die Gesellschaft, die in allen Hauptstädten der allgemein besiegten europäischen Welt unwiderruflich entschlossen, vom Leichenfraß zu leben, mit satten und dennoch unersättlichen Mäulern, das Vergangene lästerte, die Gegenwart ausbeutete und das Zukünftige preisend verkündete. Dies waren nach dem Weltkrieg die Herren der Welt. Auf dem Grabe der alten Welt und rings um die Wiegen der neugeborenen Nationen und Sezessionsstaaten tanzten die Gespenster der nächtlichen American Bar. Morstin rückte näher, um besser zu sehen. Die schattenhafte Natur dieser wohlgenährten, fleischlichen Gespenster weckte seine Neugier, und er erkannte auf dem kahlen Schädel des krummbeinigen, tänzelnden Mannes das Abbild, gewiss war es das Abbild, der Stephanskrone. Der Kellner, beflissen seinen Gästen alles Bemerkenswerte mitzuteilen, kam zu Franz Xaver und sagte: »Das ist der Bankier Walakin, ein Russe. Er behauptet, alle Kronen der entthronten Monarchen zu besitzen. Jeden Abend kommt er mit einer anderen. Gestern war es die Zarenkrone, heute ist es die Stephanskrone.« Der Graf Morstin fühlte sein Herz stocken. Eine Sekunde nur. In dieser einzigen Sekunde aber, es schien ihm später, dass sie zumindest eine Stunde gedauert hatte, erlebte er eine völlige Verwandlung seiner selbst. Nie in seinem Leben, seit seiner Kindheit nicht, hatte Franz Xaver Morstin den Zorn gekannt. Er besaß ein weiches Gemüt, und die Geborgenheit, die ihm sein Stand, seine Wohlhabenheit, der Glanz seines Namens, seine Bedeutung sicherten, hatte ihn bis jetzt gleichsam abgeschlossen von aller Rohheit dieser Welt, vor jeder Begegnung mit ihrer Niedrigkeit. Viel größer noch als Kita Kalochin zimmerte einen großartigen Sarg aus Eichenholz. Drei tote Kaiser hätten in ihm Platz gefunden. Der polnische Schmied Jarosław Wojciechowski schmiedete einen gewaltigen Doppeladler aus Messing, der auf den Deckel des Sargs genietet wurde. Der jüdische Toraschreiber Nuchim Kapturak schrieb mit seinem Gänsekiel auf eine kleine Pergamentrolle den Segen, den die gläubigen Juden zu sprechen haben beim Anblick eines gekrönten Hauptes, wickelte sie in gehämmertes Blech und legte es in den Sarg. Am frühen Vormittag, es war ein heißer Sommertag, zahllose unsichtbare Lerchen trillerten unter dem Himmel und zahllose unsichtbare Grillen wisperten ihnen Antwort aus den Wiesen, versammelten sich die Bewohner von Lobadene um das Denkmal Franz Josefs des Ersten. Graf Morstin und der Bürgermeister betteten die Büste in den prachtvollen großen Sarg. In diesem Augenblick begannen die Glocken der Kirche auf dem Hügel zu läuten. Alle drei Geistlichen stellten sich an die Spitze des Zuges. Den Sarg nahmen vier alte, kräftige Bauern auf die Schultern. Hinter ihm, mit gezogenem Säbel, im feldgrau verdeckten Dragonerhelm, ging der Graf Franz Xaver Morstin, in diesem Dorfe dem toten Kaiser der Nächste, ganz allein, in jener Einsamkeit, welche die Trauer gebietet, und hinter ihm, mit rundem, schwarzem Käppchen auf dem silbrigen Kopf, der Jude Salomon Piniowski, den runden Samthut in der linken, die große schwarz-gelbe Fahne mit dem Doppeladler in der erhobenen rechten Hand. Und hinter ihm das ganze Dorf, die Männer und die Frauen. Die Kirchenglocken dröhnten, die Lerchen trillerten, die Grillen wisperten unaufhörlich. Das Grab war bereit. Man ließ den Sarg hinab, breitete die Fahne über ihn, und Franz Xaver Morstin grüßte zum letzten Mal mit dem Säbel den Kaiser. Da erhob sich ein Schluchzen in der Menge, als hätte man jetzt erst den Kaiser Franz Josef begraben, die alte Monarchie und die alte Heimat. Die drei Geistlichen beteten. So begrub man den alten Kaiser zum zweiten Mal im Dorfe Lobadene, im ehemaligen Galizien. Ein paar Wochen später geriet die Kunde von diesem Vorfall in die Zeitungen. Diese schrieben ein paar witzige Worte über den Vorfall unter der Rubrik Glosten. Der Graf Morstin aber verließ das Land. Er lebt jetzt an der Riviera, ein alter, verbrauchter Mann, der am Abend mit alten russischen Generälen Schach und Skat spielt. Ein paar Stunden am Tage schreibt er an seinen Erinnerungen. Wahrscheinlich werden sie keinen bedeutenden literarischen Wert besitzen, denn der Graf Morstin hat keine literarische Übung und auch keinen schriftstellerischen Ehrgeiz. Da er aber ein Mann von besonderer Gnade und Art ist, gelingen ihm zuweilen ein paar denkwürdige Sätze, wie zum Beispiel die folgenden, die ich mit seiner Erlaubnis hierher setze. »Meine alte Heimat«, schreibt der Graf, »die Monarchie allein war ein großes Haus mit vielen Türen und vielen Zimmern für viele Arten von Menschen. Man hat das Haus verteilt, gespalten, zertrümmert. Ich habe dort nichts mehr zu suchen. Ich bin gewohnt, in einem Haus zu leben, nicht in Kabinen.« »So stolz und so traurig«, schreibt der alte Graf. Gefasst und friedvoll wartet er auf seinen Tod. Wahrscheinlich sehnt er sich auch nach ihm, denn er hat in seinem Testament bestimmt, dass er im Dorfe Lobadene bestattet werde, und zwar nicht in der Familiengruft, sondern neben dem Grab, in dem der Kaiser Franz Josef liegt, die Büste des Kaisers.